What's up, guys? Willkommen zu Deutsch in Kalifornien und heute sitze ich hier in Santa Monica mit Andy Na.
Hi.
Liebe Andy, ich denke, was einfach super cool ist, dass du Porsche California heißt und wir gerade hier in einem Porsche in Santa Monica sitzen. Und ich glaube, das ist einfach ein richtig geiles Statement. Was kannst du mir dazu sagen? Und wie bist du eigentlich zu Porsche gekommen?
Oh, das ist sehr witzig. Oh Gott, das ist eigentlich gar nicht so spannend. Ich hatte zu der Zeit einen Freund, der für Audi gearbeitet hat und der wurde dann von Porsche eingestellt. Und so habe ich dann von einem A4 auf Porsche umgestellt und habe einfach gemerkt, was für ein tolles Auto das ist und habe mir dann auch eingestanden, dass ich eigentlich viel mehr auf Autos stehe, als mir bewusst war, gerade was das Fahren betrifft. Es geht also gar nicht mal so sehr um den Namen Porsche, auch wenn das natürlich viel bedeutet, aber es geht wirklich ums Fahrgefühl für mich und das ist einfach einmalig und ich bin sozusagen, I fell in love mit Porsche.
Ich glaube, gerade hier als zwei Mädchen ist das wirklich cool. Es ist halt wirklich ein Statement, wenn du als Girl Porsche California bist und Porsche fährst.
Das stimmt, da gebe ich dir recht. Und es ist wirklich so, wenn du als Frau dein Porsche, der gehört dir, du machst das Statement eben so, ich mag Autos und steht kein Mann dahinter und ich möchte das gar nicht so herablassend sagen, weil Männer und Frauen sind genau gleich wichtig. Aber da ist einfach ein Gefühl der Freiheit und Unabhängigkeit, die sich gut anfühlt und du weißt, du kannst es auch alleine. Mhm. Und es, ja, es ist Freiheit. Wirklich Freiheit.
Das ist sehr schön. Und ich habe ja auch gerade damals auf Insta dann gelesen, Porsche California. Mhm. Ich fand das wirklich cool, dann dich zu sehen mit den ganzen Fotos und es ist halt wirklich einfach abgefahren. Und es ist halt auch wirklich, wie du gesagt hast, halt so ein Statement und gerade kämpft gegen dieses Stereotype an.
Ja, das Stereotype ist definitiv da, dass du eben einfach nur ein Püppchen im Auto bist, dass jemand anderen gehört oder eigentlich gar keine Ahnung hast oder vielleicht selbst gar nicht fahren kannst oder willst. Obwohl ich sagen muss, das hat sich eigentlich mittlerweile schon sehr gut hier, zumindest in L.A. behauptet. Ich habe eine total schöne Gruppe von Freundinnen, wir fahren zusammen und die haben alles Mögliche, Lamborghini, Ferrari, also schon Supercars, wo du wirklich denkst, Mist, da kann ich mit meinem kleinen Porsche hier gar nicht mehr so mitziehen. Aber und wir verstehen uns auch super gut mit den Männergruppen. Also ist jetzt nicht so, dass es irgendwie eine gegen die anderen sind. Ich denke, L.A. hat sich da innerhalb der letzten Jahre sehr entwickelt und ist total schön. Total schön.
Denkst du, dass dann gewiss hier das Mindset irgendwie offener auch dem gegenüber ist oder ist es gleich in Deutschland?
Das ist eine super Frage. Ich bin schon so lange in Amerika. Ich kann immer nur vermuten, wie es heutzutage ist. Ich würde denken, die Autoszene an sich ist wahrscheinlich ähnlich. Mhm. Und mittlerweile gibt es auch mehr Frauen, die offen auf Instagram, wo auch immer, posten, sagen, ich mag Autos, ich fahre mein Auto hier und ich habe gerne einen GT3 oder was auch immer. Es ist vielleicht nicht ganz so verbreitet, aber das kann auch daran liegen, LA ist einmal eben dieser Zentralpunkt von diesen kreativen, ausgeflippten Leuten, die das gerne auch dann offen preisgeben und ist ja auch viel, viel weiter das Land einfach. Das heißt, vielleicht ist die Szene dadurch in Deutschland ein bisschen kleiner, aber ich denke, also ich weiß, es gibt auch sehr viele weibliche Autotester, die mittlerweile auch so groß auf Instagram geworden sind. Ja, es ist schön, das zu sehen, so diese Gleichwertigkeit.
Wie lange genau lebst du schon hier?
Seit 2008.
Oh, wow. Da bin ich noch auf den Boden gekrabbelt. Das war ein Jahr.
Oh. Ja, das war ein spannendes Jahr. 2008 bin ich von Fulda nach New York, von Hamburg. Hamburg, oh Gott.
Wieder jemand aus Hamburg.
Ja, ich bin ursprünglich aus Fulda, aber ich habe zu der Zeit 4 Jahre in Hamburg gelebt. Und bin dann von dort nach New York gezogen.
Ja, wie hat dir New York gefallen?
Total abgefahren. Am Anfang habe ich gedacht, alter Schwede, was habe ich getan? Weil, also es ist überhaupt eine verrückte Geschichte gewesen, wie ich überhaupt nach Amerika gezogen bin. Auch allgemein hatte ich total den Großstadtschock, weil eigentlich bin ich so aus meinem kleinen Städtchen Fulda. Ich mag Natur, Ruhe, keine Menschenmassen und dann, ja, finde ich mal New York. Ich habe dort im Times Square gearbeitet, in einem Büro, im Finanzwesen und totales Chaos dort. Aber total spannend auch. Es stimmt wirklich, wenn du es in New York überlebst, überlebst du es überall.
War das für dich so ein großer Kulturschock? Weil für mich damals, ich war so total überwältigt, fully overwhelmed, bei allem hier. Wir waren schon hier öfters, meine Familie und ich, und haben Amerika besucht in Santa Monica. Aber sobald wir dann wirklich in Kalifornien gelebt haben, war das halt einfach, ich war so überfordert von allein von der Größe, von dieser, von von USA, also alles ist so riesig. Mhm. Wirklich, allein die Tiefgarage, in der wir sitzen, ist ja gefühlt ein Parkhaus. Und auch die Supermärkte, da war man voll überfordert. Ich kam da gar nicht klar. Ich bin gegen Sachen und Leute gelaufen.
Das glaube ich dir.
Wirklich. Also war es für dich auch so?
Totaler Kulturschock. Und ich muss dazu sagen, ich habe damals bei einer Mitarbeiterin von mir ein Zimmer untergemietet und das war halt direkt in der Bronx in New York. Mhm. Das heißt, da ging es dann nachts mit Gang-Activity und so ab. Das heißt, ich lag in meinem Zimmerchen, habe Schüsse gehört und Sirenen und habe dann auch gedacht, habe echt teilweise auch geweint und gedacht, was habe ich nur getan? Es war so eine Mischung. Einerseits total geschockt, realisiert, dass Amerika ganz anders ist, als du es dir vorstellst, aber auf der anderen Seite, also erst habe ich so gedacht, ach, im Grunde, ja, ich bin jedem egal im Grunde. Also es ist egal, ob ich hier bin oder nicht. Keiner merkt, dass du da bist. Und dann habe ich so realisiert, Moment mal, das heißt aber auch, dass keiner wirklich drauf achtet, was ich mache. Und da hat sich dann irgendwie so dieses Mindset entwickelt, so wow, ich kann Sachen endlich mich trauen, ausprobieren, mich weiterentwickeln, ohne dass ich das Gefühl habe, dass mich andere dafür beurteilen, verurteilen. Und da ist irgendwie so dieses Gefühl für Freiheit so daraus entstanden. Einmal so anonym sein, kann einsam sein, aber es ist auch total befreiend. Mhm. So habe ich das dann irgendwie aufgenommen. Aber was die Läden, die vor allem die Grocery Stores betrifft, ja total, ich bin heute noch überwältigt davon. Ich gehe total ungern einkaufen und bestelle am liebsten bei Amazon. Meine Groceries, ich gebe es zu.
Das ist ja witzig.
Ja.
Ja. Aber hattest du nicht Angst? Also, weil ich denke, du warst bestimmt da auch noch. Du bist sehr jung immer noch, aber noch jünger.
Ja.
Und das muss doch voll krass gewesen sein, wenn da so Schüsse draußen sind. Also ich hätte voll Schiss.
Ja, ich hatte auf jeden Fall Angst. Es war eine sehr spannende Zeit für mich. Also wie alt war ich denn? 2008, ich war 26, ich bin 42. Ich muss dazu sagen, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, dass ich einen Sohn habe.
Ach,
den gab es damals auch schon.
Oh, das wusste ich.
Das heißt, ich bin eine alleinerziehende Mutter. Mein Sohn ist heute, der wird 23.
Krass, Respekt, dass du das durchgezogen hast mit deinem Sohn. Krass.
Naja, das ist irgendwie so, ich glaube, so eine Mischung aus Mut, Naivität und Wahnsinn irgendwie. Aber auch einfach das Bedürfnis, ich wollte wirklich ein anderes Leben haben. Und das Leben in Deutschland hat halt irgendwie, war sehr, sehr chaotisch und hart und gerade einfach so viel auch familiär und ziemlich Armut, also es war einfach ganz viel und ich habe mich damals in Hamburg, eigentlich habe ich angefangen bei der Stage School Musicals zu studieren, das war immer mein Traum und dann wollte ich einen Freund, meinen damaligen Freund beeindrucken, der immer so Wall Street und Trading, Day Trading, das war so sein Ding und ich habe gedacht, wenn ich die Bücher darüber lese, kann ich vielleicht mehr mit ihm mich unterhalten und dann habe ich angefangen über Trading zu lesen, habe gedacht, er spricht mich nicht an, Finanzwesen, alles oberflächlich, da war ich noch so idealistisch so. Und dann habe ich ein Buch gelesen, da dachte ich so, cool, das klingt irgendwie anders, das war mehr so philosophisch und psychologisch angehaucht, so du kannst nur ein guter Trader sein, wenn du auch ein guter Mensch bist, so Pi mal Daumen. Und dann habe ich so gedacht, wer ist das denn? Und habe den Autor davon nachgeschaut, habe gesehen, er hatte eine Webseite in New York und eine Firma dort und die trainieren, also schulen Trader. Und da stand dann eben, wir stellen Traders ein. Und da habe ich gedacht, ich habe ja nichts zu verlieren. Und zu der Zeit habe ich mich tatsächlich, ich war nämlich ein Highschool-Dropout, als ich meinen Sohn bekommen habe, ich war Teenage-Mutter. Na, zu der Zeit hatte ich mein Fachabi. Das heißt, ich war wirklich Schülerin, habe mich dort einfach per E-Mail beworben, habe gesagt, hi, ich bin Andi, eigentlich Künstlerin, Musical-Darstellerin, das ist mein Traum, aber wenn ihr mir eine Chance gebt und mich einstellt, verspreche ich, bin die fleißigste Mitarbeiterin, die ihr euch wünschen könnt. Habe natürlich mit nichts gerechnet, hat keine Antwort, aber dann kam die Antwort von dem Autor direkt.
Krass.
Du musst dir vorstellen, zu der Zeit in Hamburg habe ich echt ganz schön doll am Hungertuch genagt. Das heißt, ich habe in einer kleinen sozialen Wohnung gewohnt, es war eine Einzimmerwohnung. Mein Sohn hat die Zeit aufgeteilt zwischen seinem Vater in Fulda und mir in Hamburg. Ich hatte teilweise ein Budget von so 10 bis vielleicht 15 Euro für 2 Wochen fürs Essen. Das heißt, ich habe teilweise echt Margarine und Toast einfach nur gegessen. Also es war wirklich eine ganz harte Zeit. Und dann kam diese E-Mail und Oliver Velez hat dann geschrieben, würde mich gerne via Skype damals interviewen für die Rolle. Und ich habe echt das Fenster aufgemacht, habe mich vor das Fenster gekniet und habe geweint und habe gedacht, oh mein Gott, irgendwas passiert. Ich hatte einfach Gänsehaut, irgendwas passiert gerade. Und dann hatte ich dieses Skype-Gespräch mit Oliver und er hat mir erklärt, was die Firma macht und hat gefragt, ob ich übersetzen könnte, weil für eine deutschsprachige Trading-Gruppe, die es noch nicht gibt. Und dann hat er am Ende gesagt, ob ich nach New York kommen könnte für ein Jobinterview. Und da habe ich gesagt, ich kann es mir leider nicht leisten. Ich habe gesagt, muss ich leider nein sagen, ich kann nicht kommen. Und daraufhin hat die Firma mich tatsächlich nach New York eingeflogen.
Wow.
Und da war ich dann 3 Tage dort im Büro, habe alle Abteilungen kennengelernt, die Abteilungsleiter. Und da habe ich dann auch gelernt. Das heißt, meine E-Mail kam zu seinem Assistenten, der gesagt hat, Andi, ich war eine Woche im Urlaub. Normalerweise lösche ich alle E-Mails, info@wcm oder was auch immer das war, einfach weil jeder fragt normalerweise nach irgendwas, und hat gesagt, deine E-Mail war ganz oben, ich habe sie mir durchgelesen und irgendwas hat mir gesagt, das muss ich dem Boss zeigen. Hat er dann an Oliver weitergeleitet und Oliver hat mir dann gesagt, das ist so typisch Amerika irgendwie und total absurd, aber 3 Monate vor meiner E-Mail hat er über eine deutschsprachige Trading-Gruppe geträumt oder von einer deutschsprachigen, also die er noch nie so hatte, und dass er vor ihnen vorgetragen hat. Und er hat gesagt, er hat meine E-Mail gesehen und etwas hat ihm gesagt, dass das damit zu tun hat. Also total abgefahren. Und du musst dir halt vorstellen, ich sitze da mit so einem komplett einfachen Hintergrund, einfach mein Schulenglisch, obwohl es war natürlich Englisch war immer schon eine Sprache, die ich mochte, aber ich habe einfach nur so gedacht, was ist das hier? Hat sich einfach so surreal angefühlt. Und dann haben die mir tatsächlich meinen Job im März 2008 angeboten, haben gesagt, wir würden dich gerne einstellen als Assistentin und Übersetzerin und so weiter. Und ich habe gesagt, wäre es okay, wenn ihr bis Juli auf mich wartet, ich möchte noch meinen Highschool-Abschluss, mein Fachabi fertig machen. Und die haben gesagt, kein Problem.
Wow.
Und das habe ich dann tatsächlich, so bin ich nach New York gekommen. Und es ist einfach, auch jetzt, wenn ich darüber rede, bekomme ich Gänsehaut. Das war einfach so ein Schlüsselmoment auch in meinem Leben, der irgendwie zeigt, du musst ein bisschen verrückt sein und vielleicht naiv oder offen für das Unmögliche, aber natürlich nicht komplett also du musst trotzdem natürlich ein bisschen realistisch sein. Also jetzt nicht erwarten, dass ich dort mit Samthandschuhen in irgendein besonderes goldenes, in irgendein Palast oder was auch immer komme, weil ich musste dann schon lange, lange kämpfen, damit ich mich auch hier behaupten kann. Aber hat sich gelohnt.
Krass. Wow, also ich glaube, das ist wirklich eine coole Story, Andi. Respekt, dass du das so krass durchgezogen hast. Gerade noch mit hier Abi hier durchgezogen, noch den Sohn an der anderen Hand und dann einfach das komplette Leben auf den Kopf gestellt.
Komplett auf den Kopf gestellt. Und es war auch echt schwer. Mein Sohn war damals 7. Das heißt, er hatte gerade mit der Schule angefangen und es war wirklich schwer zu sagen, okay, was mache ich jetzt? Nehme ich ihn mit in das Ungewisse? Oder soll ich erstmal quasi ein stabiles Leben aufbauen und ihn dann nachholen? Und da habe ich sehr mit mir gerungen, auch als Mutter, einfach die Schuldgefühle, weil ich nicht wusste, was ich möchte. Aber ich wusste, ich möchte, dass er mich glücklich sieht. Nur dann kann ich eine gute Mutter sein. Und dann haben wir uns entschieden, dass er erstmal Vollzeit in Deutschland bleiben wird und mich halt mal in Ferien besucht und ich besuche ihn. Und so haben wir das am Anfang eben aufgezogen. Mhm. Und es war definitiv sehr, sehr schwer. Und ich habe auch sehr lange mit Schuldgefühlen gekämpft, muss ich sagen, weil da ist dann eben diese Tradition, wo man sagt, was heißt es, Mutter zu sein? Du musst für dein Kind 24 Stunden am Tag natürlich da sein. Und das verstehe ich auch. Und ich weiß gar nicht, ob ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich heutzutage noch die gleiche Entscheidung so fallen würde. Aber damals hat es sich richtig angefühlt. Und schau, jetzt ist mein Sohn hier bei mir in L.A., hat seinen Highschool-Abschluss bei Santa Monica High gemacht.
Ach, wirklich?
Ja, witzig,
ist
ne?
Ist ja witzig.
Und ist in seinem letzten Jahr, studiert Psychologie. Und es war sein Traum, auf UCLA zu kommen. Und und er möchte Psychiater werden. Er hat all diese Träume und ich weiß, es hat sich alles gelohnt. Mhm. Aber wusste ich, ob es damals wirklich so klappt? Nee. Aber ich habe gedacht, wenn ich es nicht probiere, dann gehe ich hier irgendwie ein, in Deutschland, in Hamburg, in meiner kleinen Sozialwohnung irgendwie. Es musste was passieren.
Krass. Es muss wirklich hart gewesen sein, diese Entscheidung zu treffen. Es ist sehr viel Verantwortung, die dann auf einem wirkt als Mutter. Und dann ist man aber ja auch irgendwann irgendwo nicht nur Mutter. Man ist ja dann auch immer noch Andi.
Ja, das stimmt.
So.
Das stimmt und das ist etwas, das ich eigentlich auch meinen Freundinnen, die Mütter sind, ans Herz lege, dass man eben daran denkt, du möchtest doch als Mutter, aber eben auch als Individuum einfach dein volles Potenzial entwickeln und so lernen deine Kinder von dir auch ihr volles Potenzial zu entwickeln. Es ist so, ich glaube schon, dass heutzutage der Trend auch ein bisschen anders ist als 2008 mit diesem ganzen Selbstverwirklichen und Self-Growth und so weiter. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema.
Definitiv. Mhm. Wie alt war er, als er dann zu dir gekommen ist?
Vollzeit. Also mit 15 ist er das erste Mal rübergekommen und hat so quasi die Füße ins Becken von der Highschool getaucht und ist auch fast ein Jahr hier geblieben, aber war sich dann nicht so sicher. Und es war mir immer sehr wichtig, dass es wirklich seine Entscheidung war. Also er hat mich andauernd besucht und hat auch schon immer gesagt, meine Wohnung in L.A. und damals war noch meine Wohnung in New York. Also das war irgendwie schon ganz klar. Aber du weißt ja, wie es ist. Die Schule ist ganz anders hier als dort. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es doch so. Dann machst du erstmal deinen Realschulabschluss in Deutschland. Und dann kannst du einfach schauen, weil er dann eben diese Angst hatte. Und das ist was, was man in Deutschland ein bisschen eingetrichtert bekommt. Also wenn du den Abschluss nicht bekommst, dann kannst du dein Leben gleich vergessen. Wenn du die Ausbildung nicht machst, weißt du, wenn du jetzt die Entscheidung quasi falsch triffst, dann ist dein ganzes Leben verdorben. Und er hatte eben diese Angst und hat dann seinen Realschulabschluss in Deutschland nochmal gemacht und ist dann Vollzeit rübergekommen und bereut es auch nicht. Er sagt, er könnte sich nicht mehr vorstellen, also nach Deutschland zu ziehen. Na gut, sag niemals nie, so sehe ich das Leben, aber ich fände es auch sehr unwahrscheinlich, mir vorzustellen, wieder dort zu leben.
Ja. Das ist witzig, weil als ich hierher gekommen bin, war ich 14.
Ach ja.
Ja, fast genau seither und bin dann auch gleich 9. Klasse Schule gestartet. Das war auch krass, weil ich konnte erst ganz lange nicht in die Schule gehen, weil das nicht funktioniert hat. Und dann brauchten wir noch so ein paar Sachen und Dokumente und all sowas. Und dann war ich wirklich 3 Monate ohne Schule erstmal.
Wow.
So, das war halt auch, ich glaube, ich habe dann definitiv auch so bemerkt, man braucht trotzdem, klar, man liebt nicht Schule zu haben als Kind, das ist ja immer cool, aber dennoch ist es auch so gewiss ein Alltag, den man braucht. Es ist wie, man arbeitet nicht, man braucht dann doch diesen Alltag und sozusagen diese Ordnung, dass man dann was hat, weil ansonsten geht man halt auch ein.
Das stimmt.
Und es fehlt dann auch einfach an Gesprächsthemen, weil worüber redest du, ey, wie war dein Tag? Und dann erzählst du irgendwelche krassen Geschichten, was passiert ist.
Mhm.
Und gerade hier auf der Highschool hast du tausende von krassen Geschichten.
Das stimmt.
So, und das fehlt dann auch halt einfach und das ist halt auch einfach wichtig.
Genau, ja, das stelle ich mir sehr hart vor, die 3 Monate, weil gerade wenn du ein anderes Land ziehst als Teenager, erstens ist man erst schon so in einer Phase, wo man sich selbst entwickelt, entdeckt und Freundschaften so wichtig sind, Kontakte, damit du einfach auch merkst, du bist Teil der Welt, Teil des Lebens. Und ja, die 3 Monate stelle ich mir schon sehr hart vor. Aber schön, dass es noch geklappt hat. Ich weiß nicht, Bürokratie ist viel schwerer, als man sie sich vorstellt als Deutsche. Die denken meistens so, ach, in Amerika ist alles möglich und alle sind Workaholics und alle keine Ahnung, dies, das. Aber wie wir gerade vorhin kurz angedeutet haben, die amerikanische Kultur ist sehr, sehr anders, als wir Deutschen uns das so vorstellen.
Mhm.
Und überhaupt auch ganz anders als die deutsche Kultur.
Definitiv. Würdest du trotzdem denken, dass hier alles möglich ist?
Ich habe mich gefragt, ob du mir die Frage stellst. Grundsätzlich, ich will nicht sagen alles, aber 99,9%. Ich bin einfach so ein Optimist, dass ich mir sage, wenn ich mir etwas wünsche, etwas erreichen möchte, muss ich ganz aktiv, also auch wirklich danach gehen oder danach greifen und einen Weg finden. Also ich glaube nicht, dass Sachen hier automatisch passieren, aber ich glaube, ich bin mir sicher, dass hier mehr möglich ist. Ich weiß, dass hier mehr möglich ist als zum Beispiel in Deutschland. Wenn du zum Beispiel an Bildung denkst. Ich habe damals Realschulabschluss gehabt, dann eben versucht, Abi zu machen. Dann hatte ich meinen Sohn Fachabi nachgeholt. Aber kann ich dann studieren einfach so? Nee, das ist dann alles so geteilt. Und hier, und ich muss dazu sagen, ich wollte damals so gerne Musical auf einer Uni studieren. Das war so immer mein Traum, seit ich 13 war. Und ich hatte mich damals, ich glaube mit 22, habe ich die Auditions gemacht. Da wurde mir schon gesagt, ich bin eigentlich zu alt. Und habe ich gedacht, uff. Und dann siehst du halt, andere bewerben sich mit 16 oder 18 oder was auch immer. Und das, diese Schranke einfach so, okay, zu spät. Und du bist ja noch so jung. Und hier habe ich angefangen, einfach nebenbei zu studieren, an einer ganz normalen, also zuerst in der City University of New York System, CUNY, und dann hier in LA und habe so nach und nach meine College-Abschlüsse nachgeholt, was auch immer. Das heißt, ich bin jetzt gerade dabei, meinen Bachelor sogar zu machen, während ich arbeite. Und ich finde, und es ist ein vollwertiges Degree, das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie Erwachsenenschule oder irgendwas, sondern nein, du graduatest mit den anderen Studenten in allen Altersgruppen. Und ich finde, dass diese Möglichkeit zu wissen, dass du dich jederzeit ich will nicht sagen, komplett neu erfindest, weil das klingt dann schon wieder fast pathologisch, wenn du dich als Mensch neu erfinden möchtest komplett, weil du bist ja trotzdem noch der gleiche Kern. Aber du kannst dich weiterentwickeln. Du kannst sagen, ich möchte Karriere ändern und ich möchte Arzt werden, wenn ich 50 bin. Selbst das ist möglich. Du kannst zur Medizinschule gehen und du musst halt hart dafür arbeiten. Das heißt, ich glaube schon, dass hier sehr, 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 sehr viel möglich ist. Aber es ist definitiv nicht leicht. Aber das ist auch gleichzeitig die Schule des Lebens, die dann irgendwie dir die Muskeln gibt, die Stärke gibt für das nächste Abenteuer. So sehe ich das.
Definitiv. Ich finde es auch, also allein schon Highschool, es hat wirklich, du wirst ins kalte Wasser geworfen, mindestens ab 10. Klasse.
Mhm.
So 9. Klasse war ja für mich eh alles neu und so weiter, aber super nett, super willkommen, hab schnell Freunde gefunden, also was, weil auch einfach die Kultur hier so offen ist. Ich glaube, gerade weil es so ein Immigrantenland ist, sind die halt einfach so total willkommen.
Mhm.
So, und Aber ich habe dann auch gemerkt, ab 10. Klasse ist halt nicht so wie in Deutschland, wo du halt einfach nur gute Noten haben musst und dann kommst du sozusagen an irgendeiner dieser Unis. Nee, nee, nee. Das ist echt krass. Es kommt auf so viel an. Mhm. Und ich hatte dann auch so einfach mit 10. Klasse war es so, oh mein Gott, ist es jetzt wirklich so, weil die gucken halt nicht nur auf die Noten, die gucken halt auf dich als ganze Person. Genau. Und da war ich halt so, jeder Schritt, den ich jetzt mache, jede Action, die ich jetzt mache, zählt irgendwie für dann. So, und es war halt auch schon so ein krasser Druck, der dann kam. Mhm. Und halt einfach krass, weil da ist jetzt nicht unbedingt jemand, der jetzt sozusagen dir direkt den Weg gibt. Du musst das dich stimmt. da schon selbst durchkämpfen. Mhm. Aber meine Mama hat mir auch dann gesagt, gewiss dadurch ist man dann mehr vorbereitet fürs Leben. Weil du wirst ja dann sozusagen, du hast ja dann deinen ordentlichen Weg in Deutschland und dann nach 12. Klasse kommst du aber auf die Uni und dann hast du ja gar nichts mehr. Alle Sicherheitsnetze sind sozusagen weg, sobald du da bist. Und hier ist sozusagen immer Schritt für Schritt ein bisschen mehr Klasse pro, also Jahrgang pro Jahrgang. So 9. war noch chillig, 10. kommt dann schon so ein bisschen mehr, hast du dann die ersten College-Level-Kurse, wenn du so normal mitgehst. Und 11. ist dann halt richtig ernst und dann kommt aber auch der Support und dann sagen die halt so, ja, mach das so, aber es ist auf jeden Fall dann sehr viel mehr so auf einmal. Mhm. Aber dadurch wird man einfach vorbereitet so für die Uni. Weil ich habe auch bemerkt, ich hatte in der 10. Klasse so einen AP-Kurs, mhm. ins Placement, halt so College-Level. Und es war halt so voll krass. Das war halt wirklich jeden Tag 10 Seiten vom Buch lesen, yeah. dann dazu Notes machen, Geschichte, alle 2 Wochen Quiz und dann mhm. alle 4 Wochen Test. Das war halt so voll krass. Aber dann danach auf das Jahr habe ich den auch einen AP-Kurs genommen für US-Geschichte, was ich jetzt gerade mache. Mhm. Und es war so viel einfacher. Es war krass, weil ich hatte schon all diese Skills, so zum Beispiel Zeitmanagement für in 40 Minuten ganzen Text schreiben. Ich habe AP English und AP US History und da muss man halt in beiden so in 40 Minuten halt so 2 Seiten schreiben. Kriege ich jetzt locker hin.
Super.
Weil ich halt einfach davor das Jahr so krass vorbereitet wurde, so krass durchgezogen wurde und so krass auch mich durchkämpfen musste, dass es jetzt so viel einfacher ist.
Das ist ja total schön. So habe ich das auch noch nie mehr überlegt. Das hat deine Mutter echt richtig gesagt. Und da kommt dann eben die Weisheit der Mutter wieder schön ins Spiel. Ne? Ja, richtig. Das sind diese Muskeln, die man eben flext und dadurch wachsen sie. Und ich weiß, der Druck ist sehr hart, gerade wenn man sich wünscht, auf die super Elite Colleges, Universities zu kommen. Das ist einfach so. Dazu kann man... Ich denke immer so, ich finde diesen Megadruck so schlimm, weil du siehst dann so viele Jugendliche hier, Kinder, die Depression, Anxiety haben und schon Antidepressiva nehmen und so weiter und einfach komplett unglücklich sind. Und ich denke immer so, irgendwo ist eine feine Linie so. Auf der einen Seite, gib dein Bestes, aber wenn es in dem Fall jetzt zum Beispiel nicht direkt mit UCLA klappt, gibt's, das hat mein Sohn dann nämlich gemacht, der ist nämlich zum Santa Monica College gegangen und hat das, ich glaube, Honors-Programm und Transfer-Programm dort gemacht und ist dann so auf UCLA aufgenommen worden.
Ja.
Und das war einer der glücklichsten Tage, weil er wurde überall bei den ganzen UCs aufgenommen mit Stipendium und so weiter und bei UCLA gewaitlistet. Und wir haben uns schon mental darauf vorbereitet, dass er nach Santa Barbara zieht. Und ich so, nein, jetzt bist du endlich bei mir. Naja, aber natürlich auch unterstützt. Und dann hat er den Anruf, die E-Mail bekommen, dass er eben aufgenommen wurde. Und das war so wieder so ein Glücksgefühl, einfach so, wow, gib dein Bestes. Und irgendwie gibt es einfach so viele Möglichkeiten, die Ziele hier zu erreichen.
Definitiv.
Diese Flexibilität, ich finde, wie gesagt, es ist so eine wichtige Linie, aber ich weiß, jetzt haben wir vorher ganz kurz vor dem Interview über Yale zum Beispiel gesprochen, da ist es dann schon wieder eine ganz andere Sache, aber wenn du dann schaust, Transfer Students, haben die auch eine Prozentsatz, die sie aufnehmen und zum Beispiel Santa Monica College ist nun mal ein sehr angesehenes Transfer College, das heißt, das finde ich eben so spannend, das ist wie, ich finde, das Leben hier ist wie so ein Puzzle und du guckst immer nach dem nächsten Teil, was passt und irgendwie total spannend und immer eine Lösung, du musst sie irgendwie nur finden.
Ja, definitiv. Ich finde es halt auch total cool hier, weil man, wenn du sozusagen fällst, dann ist es nicht schlimm. Dann stehst du wieder auf und probierst es anders. So, und das ist alles ist okay. Sie sagen auch im Unterricht so, zum Beispiel, man wurde mal gefragt, so, was denkst du denn davon? Und dann war die Person so, ja, ich weiß es nicht. Und sie so, naja, du musst doch irgendeinen Gedanken dazu haben, du musst doch eine Meinung haben. Und dann hat sie es auch so gesagt. Und halt auch einfach eine sehr motivierende Kultur und sehr motivierendes Environment ist das halt hier. So auch gerade selbst im Sportunterricht, dann wird mir halt zugerufen von der Lehrerin, today is the day, damit ich eine Meile in 10 Minuten renne. Aber es ist halt einfach mega gut und halt, wie schon gesagt, du fällst einmal hin und dann sagen sie, okay, dann mach es anders so. Du kommst nicht in UCLA, dann gehst du zu Santa Monica College, dann kommst du halt später zu UCLA.
Genau.
Brauchst nur ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Arbeit, aber schaffen kannst du es trotzdem.
Ja, da stimme ich dir komplett zu und das mag ich auch sehr. Leute freuen sich für dich. Und ja, dann kann man argumentieren wie als Deutsche so, ist es denn ehrlich gemeint, whatever. Und dann denke ich mir so, ganz ehrlich, mir ist es lieber, wenn mir jemand netten guten Tag wünscht, als mit schlechter Laune mich noch irgendwie runterzieht. Natürlich erwarte ich von meinen Freundschaften, dass es authentisch ist und so weiter. Aber viele Menschen freuen sich ja einfach auch wirklich für dich, eben weil das für sie die Motivation ist, sich auch in deiner Position zu sehen und wissen, dass sie es auch erreichen können. Während ich immer das Gefühl in Deutschland hatte, man wird ein bisschen klein gehalten, so von dem Umfeld einfach. Und es ist einerseits die Sicherheit, die sie denken halt, ja, du musst vernünftig sein, sicher sein, Stabilität, dies, das, das. Aber wenn deine Persönlichkeit nicht so stabil ist, in dem Sinne so traditionell, dann werden dir so ein bisschen die Flügel getrimmt, weil Leute dich dann schon klein halten und eigentlich gar nicht sehen wollen, dass du deine Träume verwirklichst, weil die dann daran erinnert werden, dass sie sich nicht getraut haben. Was eigentlich total traurig ist.
Denkst du, du kannst hier gewiss mehr sein, wer du bist, als in Deutschland und gerade auch, als du umgezogen bist?
100%. Also wie ich vorhin schon meinte, ich habe damals ja Musical angefangen zu studieren und hier habe ich mir dann, ich habe dann am Strasberg-Institut in New York noch nebenbei ein bisschen Schauspiel studiert und Musik hier in L.A. und habe mir Filme machen beigebracht, habe auch als Schauspielerin gearbeitet, habe 2 Kurzfilme schon produziert. Das heißt, ich kann hier viel mehr ich selbst sein. Aber es ist auch ich muss dazu sagen, natürlich einfach auch der Lauf des Lebens, dass du dich wohler in deiner eigenen Haut fühlst, mehr an dich glaubst. Und bei mir hat es immer so am Selbstbewusstsein sehr gemangelt. Und das habe ich mir dann eben auch über die Jahre so langsam aufgebaut, indem du eben ein Ziel erreichst und dann wieder eins. Und dann denkst du so, wow. Und du brauchst nicht unbedingt den Applaus von anderen. Du findest die Stärke und die Gewissheit in dir selbst. Okay, ich kann das. Und ich mache es eigentlich für mich, aber noch schöner, wenn ich was kreiere, was andere motiviert oder anderen ein bisschen Hoffnung oder Glück gibt. Und ich kann definitiv mehr ich hier sein, als ich damals in Deutschland war.
Ja, und denkst du, dass gerade so diese Freiheit, die hier existiert, Teil des American Dreams ist?
100%. Amerikanischer Traum, da gibt es ja diese ganzen Interpretationen. Im Grunde, wenn du an die Siedler von damals denkst, die wollten ein besseres Leben für sich selbst und vor allem ihre Kinder kreieren. Und ich für mich sehe auf jeden Fall mein Leben als den amerikanischen Traum, weil ich eben weiß, ich habe ein viel, viel besseres Leben für meinen Sohn kreiert und auch für mich, als das in Deutschland möglich war. Und diese Freiheit kommt natürlich mit dem Preis, dass man auch nicht dieses Auffangnetz hat. Ich meine, ich bin alleine hergezogen in ein anderes Land, anderer Kontinent, habe nicht verstanden, wie das System hier funktioniert. Mich hat auch niemand an der Hand genommen und hat gesagt, hey Andi, guck mal, so kann man sich beim College bewerben. So kriegst du deine erste Kreditkarte und bildest deinen Credit, damit du dann irgendwann für ein Auto-Lease genehmigt wirst und so weiter. So ganz, ganz banale Sachen muss man sich dann irgendwie so durchkämpfen. Aber der amerikanische Traum ist definitiv immer noch da draußen und für die meisten Leute auch greifbar. Man muss sich nur trauen und eben auch flexibel sein, dass der Weg sich eigentlich entblößt, während man die Schritte geht.
Und wie viel unterscheidet es sich oder denkst du, overlappt es sich mit dem deutschen Traum?
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was der deutsche Traum ist. Aber das meine ich gar nicht böse. Der deutsche Traum, ich glaube, der deutsche Traum ist... Was ist denn der deutsche Traum? Hilf mir mal.
Denkst du, ein deutscher Traum existiert überhaupt?
Das ist eine super Frage, die gefällt mir richtig gut. Du weißt, ich glaube, der deutsche Traum ist auch ist sicherlich mehr Sicherheit, vielleicht auch Freiheit in dem Sinne, dass man eben seine Meinung frei äußern kann, dass man die Freiheit hat, seine Freizeit so zu gestalten, wie man möchte. Ich provisiere jetzt gerade. Ich weiß nicht, was der deutsche Traum ist. Ich denke so gerne an die romantische Zeit der Dichter und Denker. Und ich glaube, wir sind einfach so kopfstark. Und eigentlich steckt in uns allen ein bisschen ein Philosophe und Artist. Ich glaube, der ungelebte deutsche Traum könnte mehr mit diesen Dingen zu tun haben. Weil das wurde so ein bisschen unterdrückt in diesem ganzen System. Ja. Aber es ist auch nur eine Idee.
Und wenn wir jetzt mal, du hast bestimmt Back to the Future geguckt, richtig?
Ja, klar.
Wenn wir jetzt mal Back to the Future machen und wir reisen zurück in die Zeit, wo du 16 warst, so alt wie ich. Und dann fährst du in Deutschland, in Hamburg, davor in deinem Porsche und triffst dein jüngeres Ich nochmal. Und was würdest du dir sagen?
Du, da denke ich sogar dran, an die Andi. Ich war damals in Fulda mit 16 und ich habe sogar ein Bild von mir, als ich 15 war. Das hängt an meiner Wand als Erinnerung. Ich würde sagen, mach dir keine Sorgen, es wird alles gut. Mhm. Ich würde mich von damals in den Arm nehmen und sagen, da wartet noch ein ganz tolles Abenteuer auf dich. Mhm. Auf jeden Fall.
Denkst du, hättest du ihr gesagt, was passiert, dass es dann so passiert wäre?
Haha, Ich glaube ja, weil ich war sehr, 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 sehr depressiv, als ich 16 war. Und ich habe wirklich gedacht, wofür lohnt es sich überhaupt hier zu sein? So in dem Level war es wirklich. Das heißt, ich würde schon sagen, weißt du was, hier ist mein kleiner Einblick in die Sachen. Und es geht gar nicht klar jetzt, dass der Porsche ist ein Traum und bringt mir total viel Freude. Aber darum geht es gar nicht mal, sondern einfach, du wirst geschätzt, du wirst geliebt, du wirst lieben. Es gibt so viele tolle Abenteuer, du kannst dich ausdrücken, du bist sicher, niemand kann dir schaden. Ja, ich würde das auf jeden Fall so. Ich würde natürlich nicht sagen, hier ist der Schlüssel dazu, den musst du nämlich selber finden. Weil ansonsten könnte ich gar nicht wieder zurück in die Zukunft, dann wäre ich nicht, wer ich heute bin.
Und denkst du, gewiss haben auch diese Depressionen irgendwie dir dann doch geholfen, hierher zu kommen?
Auf jeden Fall. Auch wenn es in dem Moment natürlich schwer vorstellbar ist, weil du dann, ich meine, Leute, die keine einfache Kindheit hatten, die Leute, zum Beispiel Familienangehörige, früh verlieren oder einfach in unsicheren Verhältnissen aufwachsen, fragen sich dann, also vor allem Kinder, man fragt sich sowas, was habe ich falsch gemacht? Man nimmt das sehr intern auf, aber letztendlich im Idealfall schafft man es, rauszukommen, das zu verarbeiten und dann realisiert man, ich bin heute deswegen so stark, weil ich einerseits das verarbeitet habe, Verzeihen ist sehr wichtig. Und einfach auch akzeptieren, die Vergangenheit ist Vergangenheit und realisieren, wow, heute bin ich frei, heute kann ich ganz andere Sachen machen. Das ist schön.
Definitiv. Und wenn ich jetzt die 16-jährige Andi treffen würde, denkst du, wir wären Freunde gewesen?
Kann ich mir gut vorstellen. Ja, auf jeden Fall.
Wieso?
Ich würde denken, weil ich auch, du wirkst sehr reflektierend und interessiert an tieferen Dingen, die mich damals auch interessiert hätten. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen. Bodenständig, irgendwie so wer. Keine Ahnung, ich war damals ein totaler, auf der einen Seite total Tomboy, aber ich war auch irgendwie so meine eigene kleine Liga, weil ich zu Hause Gedichte geschrieben habe. Ich war nicht beliebt oder irgendwas. Und habe dann aber dafür so quirky Friends, so eine kleine Handvoll quirky Friends gefunden, mit denen ich mich dann auf eine viel tiefere Ebene finden konnte.
Sehr cool. Ja, definitiv. Ich denke auch, das wäre bestimmt lustig gewesen.
Auf jeden Fall.
Ich habe auch Gedichte.
Ach ja, wie toll. Da kannst du mir gerne mal welche zeigen.
Ja, das kann ich dir gleich zeigen, sehr gerne.
Super. Ja, ich schreibe auch immer noch. Es ist so, ich weiß nicht, ich hab tatsächlich alle Gedichte, die ich jemals geschrieben habe, immer noch. Und auch die handgeschriebenen, die habe ich aus Deutschland mitgebracht. Ich bin damals mit 300, ich meine, es waren 200 oder 300 Euro, ich weiß es gerade nicht mehr, ich meine, da war 300 Euro in meiner Tasche, zwei Koffer mit Klamotten und eine Bücherkiste mit meinen Gedichten und Lieblingsbüchern. Damit bin ich nach Amerika gezogen.
Das ist ja witzig. Witzig. Ich erinnere mich auch immer noch, ich weiß, das erste Gedicht habe ich mit 9 geschrieben.
Auch. Und,
wirklich?
Ja, auch ist mit 9. Und das habe ich auch noch.
Ja, ich habe es in meinem Kopf immer noch.
Oh mein Gott. Ja, das ist so verrückt, ne? Weil du als Kind, ich habe das Gefühl, wenn du das als Kind machst, du hörst das und liest dir das immer wieder durch und du sprichst es aus und irgendwie ist das dann so in dir so eingewoben.
Ja, ich meine, überleg mal, das ist jetzt 7 Jahre her, fast 8, weil ich werde bald 17, dass ich das geschrieben habe. Und es ist nicht lang, ich kann es dir auch gerne zeigen.
Ja, ja, ja.
Und ich habe es immer noch, komplett im Kopf. Und tatsächlich heißt das Mut.
Oh.
Ja, ja, das ist witzig.
Ich finde das total super. Das zeigt nämlich, mein erstes Gedicht war über Tod.
Oh wow.
Aber weißt du was? Das zeigt einfach auch, wie wichtig diese intensiven Themen für Kinder auch schon sind. Wie sehr wir uns als Kind schon damit beschäftigen und wie Poesie uns hilft und motiviert und inspiriert in diesen Momenten. Und ich finde, das zeigt auch, wie wichtig es ist, dass wir zum Beispiel die Gefühle, Meinungen von kleineren Kindern ernst nehmen und auch darauf hören und achten.
Definitiv. Ja. Ich glaube, gerade auch in so einem Alter, gerade mit 9, und so zwischen 9 und 7 wird halt auch Kindern so ein bisschen so diese andere Welt bewusst. Halt zu sagen, nicht nur jetzt, sagen wir mal, SpongeBob existiert, sondern auch so Tod existiert. Nicht alles ist für immer. Irgendwie Leute können auch gehen, Leute können auch bleiben. Und halt einfach das dann so zu realisieren als Kind, ist das ja auch ein großer Teil. Und ich glaube auch vielleicht schwierig.
Auf jeden Fall.
Weil man weiß noch nicht, wie man damit umgehen soll. Und man wird nur damit sozusagen mit so einem Gedanken dann überwältigt. Und dann weiß man nicht genau, wie man den nehmen soll, was das sozusagen ist. Und ist dann auch gewiss vielleicht fast schon so ein bisschen hilflos und braucht halt so andere, die einem helfen, die einen unterstützen.
Richtig.
So, und dann halt auch ein bisschen das so zeigen und dir die Hand nehmen und ein bisschen so führen und auch sagen, ja, es ist schlimm, vielleicht ist es schlimm, dass das existiert, weil es dann im Moment schlimm ist, aber am Ende ist es auch natürlich. Mhm. Und dann auch doch nicht ganz so schlimm.
Ja, das stimmt. Und die Leute, die eben nicht solche Erwachsenen dann haben, die dich an die Hand nehmen, weißt du, dann wendest du dich an die Kunst. Du findest dann hoffentlich Kunst und nicht Drogen und in diese ganzen Sachen. Aber in meinem Fall, ich habe mich dann irgendwie so dieser meiner eigenen inneren Kunstwelt so gewidmet und habe mich auch, ich wollte meine Gedichte auch niemandem zeigen, weil ich mich so entblößt gefühlt habe damals. Aber wenn du überlegst, wie viele von diesen tollen Künstlern durch so schwere Situationen, auch schon als Kinder und so weiter, gegangen sind und die das eben... Das formt auch irgendwas in dir. Aber entscheidend ist, dass man lernt, dass man, also erstens, alles ändert sich, das Gute und das Schlechte, konstant. Und das ist einfach so. Und wenn du das akzeptieren kannst, ist das schon super, weil du dich dann auch daran erinnerst, dass auch die schlechten Momente nicht für immer sind.
Definitiv. Ja. Ich weiß auch noch, das ist total lustig, weil für mich damals war es so, ich saß im Wohnzimmer, hab das so geschrieben und dann gehe ich zu meiner Mama und trage ihr das so vor. Die so, hast du das gerade geschrieben? So, ich war so 9, weißt du, ich war noch so voll das Kind. Und ich so, ja? Und sie so, trag das bitte nochmal vor.
Wow, so, ja. Meine Güte, ja.
Das war sehr witzig. Ja, willst du es hören?
Gerne.
Okay, es ist auch nicht lang.
Gerne.
Es heißt Mut. Mhm. Mut. Du gehst in deinem Zimmer im Dunkeln hindurch. Du fragst dich was. Was ist das? Das nennt man Furcht. Dein Bauch kribbelt und krabbelt, krabbelt und kribbelt. Geh einen Schritt nach vorn. Traust du dich nicht? Dann tu es für mich und dich. Hast es geschafft? Dann hast du etwas Neues gelernt. Tut es dir gut? Dann hattest du Mut.
Total toll.
Ich weiß noch damals, ich habe in mein Zimmer geguckt und es war dunkel. Und dadurch kam mir dieser Gedanke. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie ich so reingehe und dann genau das fühle. Weil klar, als Kind hat man immer Angst im Dunkeln. Mhm. Man weiß nicht so, was da ist. Aber dann, wenn man es geschafft hat, hatte man Mut. Und es tat auch einem gewiss gut. Und so hat sich wieder gereimt.
Ja, die kleine Philosophin und Poetin hier, super. Ja, total schön. Und weißt du was? Das Schöne ist, du schreibst was und dein Gedicht wird dann von irgendeiner Person gefunden, von irgendeinem Individuum gefunden, und deine Worte werden in dem Moment der Person Hoffnung geben und Mut. Mhm. Und dafür, ich finde, das ist so das Geschenk, das wir in uns tragen, ist irgendwie dann so das Geschenk, das wir der Welt geben. Mhm. Ohne Erwartung, dass jetzt irgendwie, natürlich ist es schön, wenn man damit Geld verdient oder so, aber ich finde einfach so, Menschen, die das in sich tragen und teilen, machen die Welt auf jeden Fall besser.
Und gerade wenn wir über Mut reden, da ist ja auch immer Angst dabei. Mhm. Und denkst du, dir hat diese Angst auch gewiss geholfen oder dich mehr gehindert, herzukommen?
Geholfen. Ich hatte Angst, dass ich mein Leben nicht verändere, dass ich stecken bleiben werde in Armut, in keine Bildung haben, Depression und all das. Ich hatte wirklich Angst, davor stecken zu bleiben. Es hat mich motiviert. Ich versuche das wirklich auch, dass die Angstgefühle sind meistens ein guter Wegweiser zu den Veränderungen, die du eigentlich am meisten brauchst.
Ja.
Aber in dem Moment kommt sie natürlich erstmal nicht so vor.
Ja, es ist gerade so etwas Kleines, was dich hindert, aber dann am Ende vielleicht auch gerade dich hindert, weil es am Ende das Richtige ist. Mhm. Und du es in dem Moment einfach nicht weißt, weil es auch so neu ist.
Genau, das ist so außerhalb deiner Komfortzone. Und es ist halt wirklich so, aber es ist auch total einfach jetzt im Nachhinein so klug darüber zu reden, während man durchgeht, hat man natürlich auch Zweifel und Momente der Dunkelheit und so weiter. Mhm. Aber ja, so ist das Leben und es lohnt sich. Es ist schön. Es ist schön, am Leben zu sein. Es lohnt sich, Abenteuer einzugehen. Und wie du schon gesagt hast, wenn man hinfällt, steht man wieder auf.
Ja.
Und die Option zu haben, wieder aufzustehen, ist einfach auch schon wahnsinnig toll.
Und wenn wir jetzt gerade diesen Kontrast betrachten von damals und von heute, sagen wir, es ist montags um 9:30 in Deutschland, damals, und montags um 9:30 in Amerika, heute. Mhm. Wie sehen diese zwei morgens unterschiedlich aus?
Welche Momente? Als ich 16 war oder als ich in Hamburg lebte oder hier?
Als du in Hamburg lebtest und dann als du in Amerika lebtest.
Der Unterschied war, also in Hamburg, na gut, da bin ich zur Schule gegangen dann. Mhm. Da habe ich mich wirklich gefreut und hatte auch mal ausnahmsweise gute Noten, weil ich an mich geglaubt habe, das war der Unterschied. Aber ich habe mich sehr eingeschränkt gefühlt. Ich bin an Sachen, ich hatte drei unterschiedliche Jobs. Ich habe bei Nike an der Mönckebergstraße gearbeitet, bei Zara und habe tatsächlich für eine kleine Weile auch Häuser geputzt. Das heißt, da hatte ich dann auch schon so Momente, da hatte ich einen Schlüsselmoment, als ich das Bad von so einem Paar geputzt habe und habe gedacht, ich bin so jung und mach und reinige hier das Bad für $20 oder Euro. Und ja, es waren auf jeden Fall trauriger, viel, viel trauriger heute, die Tage hier. Ich bin hungrig fürs Leben. Ich arbeite jetzt für eine total schöne, für ein Schweizer Start-up. Es ist eine neue Social-Media-App, das wir bald launchen. Und ich habe ein total tolles Team mit inspirierenden Leuten. Und ich fahre mit meinem schönen Auto morgens zur Arbeit. Und es macht mir so Spaß, so spritzig. Dann denke ich so, ach, ich kann noch ein bisschen länger, so ein bisschen früher losfahren, ein bisschen länger auf dem PCH bleiben oder so. Und ich rufe meinen Sohn an, frage, wie sein Tag ist. Es ist einfach, es fühlt sich richtig an. Das heißt noch lange nicht, dass ich das Gefühl habe, ich bin angekommen oder ich bin erfolgreich im traditionellen Sinne, weil ich weiß, dass es sich jederzeit wieder ändern kann. Aber was ich auch weiß, ist, egal in was es sich ändert, ich meister es. Und das ist auch dann so der Unterschied, weil in Deutschland vielleicht Montagmorgen um 10 wusste ich noch nicht, wie ich es schaffe. Mhm. Und heute weiß ich, ich schaffe es, egal wie. Und in Deutschland habe ich gesagt, ich weiß nicht, wie ich überhaupt anfange, sozusagen.
Mhm. Mhm. Und denkst du, es war Zufall oder Glück? All diese kleinen Dinge, die dich hergebracht haben?
Puh, eine Mischung. Glück ist auf jeden Fall dabei. Zufall, es gibt so ein schönes Wort, Synchronicity. Hast du davon, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, es ist von Jung. Und das heißt Meaningful Coincidence, bedeutsamer Zufall. Mhm. Und das ist eigentlich schön. Ich glaube nicht ganz an dieses Passive, dass Sachen für dich passieren und du bist quasi so, ja, es passiert einfach für dich und du hast eigentlich gar keinen Einfluss, ob es passiert oder nicht. Ich glaube mehr an aktives Kreieren seines Glückes. Mhm. Aber gleichzeitig glaube ich auch, dass im ganzen Großen irgendwie alles so nicht gesteuert wird, aber da ist irgendwie ein größerer Sinn dahinter, was auch immer. Mhm. Und ich bin dann, ja, ich gebe mein Bestes dafür.
Ja, sind definitiv Folgezufälle. Mhm. Anstatt Folgefehler, kleine Zufälle, die aufeinander folgen, mhm. die dann zu etwas Besserem kommen.
Das stimmt.
Etwas Größerem wirken. Mhm. Und wir reden ja auch gerade hier, abgesehen von Mindset und von all dem, wir geredet haben in dem Podcast, geht es ja auch oft um Heimat. Mhm. Und das Interessante an Heimat ist ja, dass es kein Plural gibt von Heimat im Deutschen. Mhm. Es ist die eine Heimat. Es gibt nicht die Heimaten. Das ist nicht korrekt. So. Und wie denkst du, ist es für dich? Denkst du, du hast dir eine neue Heimat geschaffen? Hast immer noch nur deine alte oder doch irgendwie zwei kreiert?
Du, ich habe mich eigentlich nie so richtig heimatlich in Deutschland gefühlt. Einfach, aber es liegt gar nicht, und ich habe früher dann immer so gedacht, ich fühle mich nicht deutsch, ich passe hier nicht rein. Dann hat man eben als junger Mensch noch diese extreme Ansicht. Ich denke einfach, das Leben, in dem ich in Deutschland gelebt habe, hat nicht zu meiner Persönlichkeit gepasst, was ja dann letztendlich, wie wir sagten, dazu geführt hat, dass ich was anderes finde. Aber Heimat verbindet man mit Gefühlen. Wenn ich heute nach Fulda gehe, es ist wie so ein alter Freund, den man besucht, aber es ist definitiv nicht Heimat. Wenn ich nach L.A. komme, wenn ich hier lande, fühlt es sich auch schon wie zu Hause an, aber so richtig Heimat, da bin ich fast ein bisschen heimatlos in dem Sinne, aber dafür auch ein bisschen vogelfrei. Mhm. Aber ich muss dazu sagen, es hat vielleicht wieder mit dem Alter zu tun, ich weiß es nicht. Ich sehne mich schon nach einer Heimat. Ich denke, es ist ein wichtiges Ziel, dass ich für mich auch habe, dass ich weiß, okay, hier gehöre ich hin. Aber es fällt mir nicht leicht, das zu finden, muss ich dazu sagen.
Ja, ich denke, es ist auch dann irgendwie schwierig. Es ist ja viel, viel Change, die man erlebt. Und Heimat ist ja gerade das Bekannte. So.
Ja.
Ich hatte auch einen, die Polana-Jungs, in meinem Podcast. Und da hat einer gesagt, seine Heimat ist das Internet. Weil da kennt er sich aus. Er weiß genau, wer das ist und was das ist. Und deswegen ist die Heimat das Internet, weil er war nie woanders so richtig da.
Wow.
Heimatlich.
Aber das ist ja super. Das zeigt schon wieder, wie individuell auch das Wort einfach, die Interpretation, die man dem Ganzen selbst gibt. Manche sagen, meine Familie ist meine Heimat. Und dann denke ich daran, das stimmt. Wenn ich an meinen Sohn denke und mir zum Beispiel vorstelle, dass er in ein paar Jahren wegzieht zur Medizinschule, das habe ich ihm vor kurzem gesagt. Ich so, wie muss ich direkt weinen? Dann fühle ich mich so verlassen. Das geht doch nicht. Also so, ich sage nicht, das geht. So fühle ich mich, aber ich unterstütze ihn natürlich und will, dass er seine Flügel auch nutzt und fliegt. Aber Heimat mit Menschen zu verbinden, ist sicherlich auch eine Art, die Heimat zu interpretieren. Aber ja, es ist so eine Sehnsucht, so ein Gefühl von Hingehören. Mhm. Ich glaube fast, wenn man es schafft, in sich selbst Heimat zu finden, ja, dann ist man wirklich frei. Ne? Wenn man auf der anderen Seite, wenn ich drüber nachdenke, ohne die Sehnsucht hat man auch nicht diesen Antrieb. Keine Ahnung. Wer kam zuerst, das Hühnchen oder das Ei?
Jetzt komme ich zu meiner vorletzten Frage vom Podcast, und das ist die Frage, die ich in jeder Folge stelle. Mhm. Gerade weil man, wenn wir über Deutschland und Amerika reden, viel über Sicherheit als auch Freiheit reden. Und damit frage ich dich, ist es für dich Sicherheit ist Freiheit, Sicherheit oder Freiheit oder Sicherheit und Freiheit?
Ha, also ich würde sagen, Freiheit. Realistisch. Ich meine so gern, also Sicherheit ist wichtig. Und dadurch, dass ich eben weiß, wie sich's anfühlt, wenn du gar keine Sicherheit hast. Und dann kannst du dich eigentlich fast schon auch nicht frei fühlen, weil die Sicherheit, sagen wir mal, von genug Einkommen, so diese Basics, damit du einfach gesichert bist, sind schon wichtig. Freiheit ist für mich dann wichtiger, weil ich dann das Gefühl habe, ich wachse. Ich bin einfach ein Mensch, ich muss das Gefühl haben, ich muss mich weiterentwickeln. Und es ist für mich total schlimm, wenn ich weiß, ich habe eine Routine, die jeden Tag das Gleiche ist. Und ich kann quasi schon genau wissen, planen in Theorie, was ich in 7 Monaten mache, weil mein Leben ist ja jeden Tag gleich. Mhm. Wenn mir jetzt jemand sagt, hey, können wir uns in 3 Monaten auf Hawaii treffen, würde ich sagen, frag mich nochmal in 3 Monaten. So, ja, Freiheit ist definitiv ein wichtiges Gefühl für mich.
Und jetzt komme ich zu meiner letzten Frage. Lieber Andi, wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich hoffe doch sehr, dass ich dann ein Zuhause habe. Mein stabiles Zuhause statt immer hier im Apartment, von einem Apartment zum nächsten. Ich hoffe, dass ich umgeben bin mit Menschen, die ich liebe, die mich lieben. Ich wünsche mir, dass ich bis dahin eins meiner Drehbücher produziert habe, Featurefilm, Langspielfilm, dass ich mehr für die Welt tun kann mit den Gaben und Talenten, die ich habe. Und ja, dass ich andere Menschen auch motiviere, glücklicher zu sein und helfe durch irgendwelche schweren Zeiten. So, das denke ich, das wäre toll.
Das war ein sehr guter Abschluss. Vielen Dank, lieber Andi, dass du heute in meinem Podcast warst. Und ich lade dich noch auf einen Kaffee ein.
Ach, lieb. Dankeschön.
Und das war's mit Deutsch in Kalifornien.
Okay.